BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch am heutigen Mittwoch mit dabei sind. Am vergangenen Sonntag haben wir diskutiert über die Art und Weise, wie man in Deutschland Reformen durchführen sollte. Statt im Klein-Klein hängen zu bleiben, bräuchten wir eine Vision. Ein Bild vom großen Ganzen. Ein Bild, wohin wir als Land möchten, was wir gerne sein möchten, aus dem sich dann ableiten lässt, warum wir heute genau das tun müssen, was wir tun müssen, um diese Zukunft wirklich zu erreichen, diese Zukunft zu gewinnen. Am Ende ist es aber so, dass es nicht damit getan ist, dass ich mit meinen Gesprächspartnern über mögliche Wege und mögliche Reformen diskutiere. Am Ende muss die Politik dies nicht nur hören, sondern auch erhören, verstehen und entsprechend handeln. Womit wir bei dem Thema sind, was für eine Art von Politikern haben wir eigentlich in Deutschland? Es ist sehr leicht, in Politiker-Bashing zu verfallen. Kritiker werfen auch mir das sehr gerne vor. Ich habe aber vor einigen Monaten mit einem Politiker gesprochen, der beide Seiten kennt. Die Wirtschaft wie auch die Politik. Mit Thomas Sattelberger. Ich dachte mir, mit Blick auf die aktuelle Reformdiskussion oder man könnte auch sagen, die aktuelle Reformverweigerungsdiskussion, würde es sich lohnen, die Argumentation von Thomas Sattelberger und vor allem seine persönliche Erfahrung aus den beiden Welten Wirtschaft und Politikbetrieb mal wieder in Erinnerung zu rufen. Und genau das machen wir jetzt. Ich finde es hochrelevant, hochaktuell, leider. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an. Am vergangenen Sonntag habe ich an dieser Stelle mit Jochen Andritzky über die Notwendigkeit gesprochen, ein Zielbild zu entwickeln für Deutschland, damit wir eben nicht im Klein-Klein verharren. Ausgangspunkt war sein Buch Visionen braucht das Land. Einer der zentralen Sätze des Buches stammt nicht von Andritzky selbst. Er stammt von Thomas Sattelberger. Andritzky zitiert ihn so.
Der ehemalige Manager sowie Politik-Quer-Ein- und Aussteiger Thomas Sattelberger bezeichnete die drei Hebel für Veränderung in der Politik als die elendige Not, den Gegner vor den Toren oder eine Vision. China hat eine Vision, wir hingegen warten auf die Not oder den Gegner.
Dieser Satz beinhaltet sehr viel. Er ist letztlich die Quintessenz dessen, was Sattelberger seit Jahren wiederholt. Deutschland verändert sich nicht aus Einsicht, es verändert sich einfach, wenn es muss, wenn der Druck groß genug ist. Und wir wissen, der Druck scheint heute zumindest in Wahrnehmung der Politik noch nicht groß genug zu sein. Thomas Sattelberger ist nicht irgendwer. Er hat eine große Karriere gemacht in der Wirtschaft. Er war Personalvorstand bei Continental, bei Lufthansa und ab 2007 bei Deutschen Telekom. 2017 folgte dann der Wechsel. Er wechselte aus der Wirtschaft in die FDP und saß dann im Bundestag und war sogar von 2021 bis 2022 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. 2022 hatte dann seine Bundestagskarriere abrupt beendet und hat danach Bücher geschrieben und kommentiert. Im Sommer 2024, in Folge 246, habe ich mit Thomas Sattelberger über die Frage gesprochen, die seitdem nichts an Aktualität verloren hat. Warum finden eigentlich so wenige Wirtschaftsvertreter überhaupt den Weg in die Politik? Und was bedeutet das für die Art, wie wir Politik machen? Was bedeutet das letztlich für das Land? Das ist vor allem heute aktuell. Wir wissen, Friedrich Merz ist seit Mai 2025 Bundeskanzler. Nach über 12 Monaten im Amt ist die Reformbilanz entgegen aller gegenteiligen Beteuerungen der Koalitionäre eher dünn. Die Verteidigungsausgaben sind gestiegen auf Pump. Es gab ein Rentenpaket, eine Mütterrente 3 und die Aktivrente. Die Sozialabgaben steigen ungebremst weiter. Die Schulden steigen noch schneller. Sattelberger hat in Folge 246 folgende Kernaussagen getroffen. Erstens, wer geht in die Politik? Tja, in die Politik gehen diejenigen, die sich von klein auf hoch dienen. Nach dem Motto, ich bleibe loyal zur Partei, zum Apparat und ich bin geduldig. Es ist ein Pfad, der eine Eigenschaft kaum verlangt, nämlich Berufserfahrung außerhalb des politischen Betriebs. Ich würde sogar sagen, das wird schon als schädlich betrachtet. Die zweite Frage von Thomas Sattelberger war, warum gehen eigentlich nicht mehr Quereinsteiger in die Politik? Die einfache Aussage ist die, die Menschen aus der Wirtschaft schauen sehr kritisch auf die Prozesse in der Politik, auf die Ineffizienz, auf die langen Stunden, ohne was zu bewirken und wahrscheinlich auch auf die relativ geringen Gehälter. Ergebnis, es gibt wenige, die den Schritt überhaupt wagen wollen. Aber umgekehrt ist noch viel schlimmer. Die Politiker, diejenigen, die jahrelang in Hinterzimmern gesessen haben, um irgendwann mal geduldig einen Schritt nach oben gehen zu können, freuen sich natürlich nicht, wenn Quereinsteiger auftreten und ihnen die lukrativen Jobs, die Pöstchen, den Sitz im Bundestag wegnehmen vor der Nase. Von Hintergrund, beide Seiten wollen es eigentlich nicht. Das Ergebnis ist für Sattelberger auch offensichtlich. Es bedeutet, dass zentrale Gesetzgebungsprozesse im Land von Menschen verantwortet werden, die nie ein Unternehmen geführt haben, nie eine Bilanz verantwortet haben, geschweige denn sie lesen können, würde ich sagen, und die nie eine Lohnverhandlung geführt haben. Damit haben wir, das führt Sattelberger aus, letztlich ein systemisches Risiko. Es ist ein systemisches Risiko, dass wir es zu tun haben mit einem Staat, mit Vertretern der Bevölkerung, mit Gesetzgebern, die von der Realität, um es wirklich mal platt zu formulieren, relativ wenig Ahnung haben. Und wer die aktuellen Diskussionen verfolgt, die Pressestatements und die Auftritte von Ministerinnen und Ministern im Fernsehen, man denke nur an Bärbel Baas am vergangenen Sonntag, der kann schon zum Schluss kommen, dass an den Thesen von Herrn Sattelberger enorm viel dran ist.
Schönen guten Abend, Frau Baas. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Frau Baas, Sie sind jetzt seit ungefähr einem Jahr Parteivorsitzende und Ministerin und, das haben Sie diese Woche beim Ständerhaustreff der Rheinischen Post gesagt, für manche ein personifiziertes Feindbild. Was haben Sie damit gemeint?
Naja, damit habe ich natürlich gemeint, dass diese Geschichte, ich würde jede Reform blockieren, was ja nicht stimmt. Denn ich habe ja angefangen mit der Reform der Grundsicherung. Die Sozialstaatskommission ist eine Reform, die den Staat verändern wird. Also insofern bin ich das trotzdem, weil viele immer glauben, ich würde viele Dinge anhalten. Das mache ich aber auch mit Grund, warum ich viele Dinge auch diskutiere, aufhalte, wie auch immer.
Jochen Andritzky, mein Gast von letzten Sonntag, hat übrigens gemeinsam mit Sarah Isleib eine Studie durchgeführt und gefragt, wie ist eigentlich der durchschnittliche Wahlkampfkandidat vorgebildet gewesen beim letzten Bundestagswahlkampf. Und da war die Aussage ganz klar, wer für den Bundestag kandidiert, ist Politikprofi oder Beamter. Quereinsteiger aus der Wirtschaft sind und bleiben die Ausnahme. Und er hat dann geschaut, wer eigentlich in den Fachausschüssen sitzt. Da sitzen quasi in den Ausschüssen für Haushalt, Verteidigung und anderes Leute mit Kompetenz. Das Ergebnis, die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialausschüsse sind ganz überwiegend mit Abgeordneten besetzt, deren biografische Hauptlinie das Parteibüro ist, nicht das Wirtschaftsleben. Damit hat Andritzky den Verdacht von Sattelberger empirisch unterlegt. Die zentralen Entscheidungsgremien des Bundestages haben eine fachliche Schlagseite zugunsten der Berufspolitik. Man könnte auch sagen, sie haben ein fachliches Defizit. Das Ganze, wie gesagt, ist leider Gottes hochaktuell und hochrelevant. Und genau deshalb denke ich, es lohnt sich, das Gespräch mit Thomas Sattelberger aus dem Sommer 2024 in Erinnerung zu rufen.
Für KMUs kann die Geschäftswelt wie ein undurchdringlicher Dschungel wirken. Ein Ökosystem voller Lebendigkeit und Chancen, ja, aber auch voller unvorhersehbarer Gefahren und plötzlich auftauchender Risiken. Und seid ehrlich, im aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Klima wird dieser Dschungel immer dichter, immer unberechenbarer. Es geht nicht mehr nur um die klassische unbezahlte Rechnung, die im Dickicht der Buchhaltung lauert. Es sind die zunehmend unzuverlässigen Kunden, die unerwartet zur Gefahr werden. Es sind die zweite und dritte Insolvenzwelle bei Partnern. Es ist die allgegenwärtige Unsicherheit, die ihre Pläne über Nacht zunichte machen kann. Wie navigieren Sie sicher durch diese sich ständig verändernde Landschaft? Sie brauchen einen erfahrenen Begleiter. Allianz Trade kennt sich in diesem Dschungel aus. Allianz Trade ist der Partner, der Ihnen hilft, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern mit intelligenten Lösungen zu begegnen. Produkte wie die Forderungsausfallversicherung oder Bürgschaften von Allianz Trade schützen wirksam vor unbezahlten Rechnungen, bewerten die Bonität Ihrer potenziellen Kunden und geben Ihnen die nötige Sicherheit, damit Sie sich auf Ihr Wachstum konzentrieren können. Finden Sie Ihren Begleiter. Erfahren Sie mehr in den Shownotes oder unter allianz-trade.de/bto.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Thomas Sattelberger kommen, noch dieser Hinweis für alle Hörer und Hörer, die noch kein Abonnement des Handelsblatts haben. Es gibt zurzeit ein Angebot, wonach Sie für 4 Wochen lang für nur 1 Euro Handelsblatt Premium testen können, um sich so von der Qualität des Handelsblatts zu überzeugen. Den Zugang finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in einem Link in Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Thomas Sattelberger aus dem Sommer 2024.
Dr. H.C. Thomas Sattelberger, geboren am 5. Juni 1949 in Munderkingen, ist einer der bekanntesten deutschen Wirtschaftsmanager seiner Generation. Er war Personalvorstand der Continental AG, danach Vorstand bei Lufthansa und von 2007 bis 2012 Personalvorstand der Deutschen Telekom, wo er 2010 als erster DAX-Konzernlenker eine freiwillige Frauenquote von 30% in Führungspositionen einführte. Das Handelsblatt zeichnete ihn 2010 als Reformer des Jahres aus. Von 2017 bis 2022 saß er für die FDP im Deutschen Bundestag und vertrat den Wahlkreis München-Ost. Von Dezember 2021 bis zu seinem Rückzug Anfang August 2022 war er parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung sowie Beauftragter der Bundesregierung für Transfer und Ausgründungen aus Wissenschaft.
Sehr geehrter Herr Sattelberger, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Lieber Herr Stelter, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Naja, mache ich ja im eigenen Interesse. Und zwar, ich werde Ihnen sagen, warum ich Sie eingeladen habe. Ich mache den Podcast jetzt ja schon ziemlich lange, weit über 200 Folgen. Und ich bekomme immer 2 Fragen. Die eine Frage ist immer, hören Politiker Sie? Die Frage kann ich mit Ja beantworten, das stimmt. Und dann kommt die Frage jetzt 1b, warum bewirkt das eigentlich nichts? Kann ich nicht beantworten. Und die zweite Frage, die ich gestellt bekomme, ist, warum, Herr Stelter, gehen Sie nicht in die Politik? Und da sage ich eigentlich immer zu mir, ich mache das nicht, weil das ist eine völlig fremde Welt. Und dann sagen Leute immer wieder, naja, aber so fremd ist sie vielleicht doch gar nicht. Es gibt ja solche Beispiele und da fällt genau Ihr Name. Da habe ich mir gedacht, dann frage ich doch mal, wie das so ist, lieber Sattelberger, wenn man die Seiten wechselt. Das gibt's ja ganz, ganz selten in Deutschland. Und Sie haben eine erfolgreiche Karriere gemacht in Unternehmen. Das würde ich als Berater sagen, naja, so große Konzerne haben ja auch was Politisches dabei. Das werden Sie mir verzeihen, wenn ich das sage. Aber die Frage ist eigentlich so, wie ist eigentlich so das aus Ihrer Sicht gewesen, dieser Übergang aus der Wirtschaft in die Politik? Was ist gleich? Was ist anders? Was sind sozusagen Erfolgsrezepte eigentlich, die wir einhalten sollten, wenn mehr Menschen aus der Wirtschaft in die Politik gehen sollten? Also das wäre so, was mich interessieren würde. Fangen wir mal an. Wie war es denn bei Ihnen?
Also mich hat es kalt erwischt. Ich war im Grunde, ich war ein mächtiger Vorstand gewesen, hatte dann wichtige Aufsichtsratspositionen und bin dann in die Politik gegangen, wurde auch gewählt. Aber die Wahlkampagne war eine Ochsentour. Und zwar, das fing damit an, dass Leute eigentlich fragten, warum kandidieren Sie? Sie haben doch schon genügend viel Geld verdient. Sie nehmen doch anderen Leuten Jobs und Futterdrog weg.
Mhm. Und das bei der FDP wohlgemerkt. Das war nicht bei
Das bei der FDP, mhm. Ja. Dann dachte ich, mit dem Segen von Christian Lindner so reinsegeln, Pustekuchen. Das läuft überhaupt nicht. Die Landesverbände, die Kreisverbände, die reagieren zum Teil ganz nervig auf Intervention von oben in ihre Personalangelegenheiten. Dann dachte ich, irgendwo meine Kompetenz zählt. Das, was du vorher gemacht hast, wenn du Quereinsteiger bist, zählt das nicht. Dann war ich ja erfolgreich als Quereinsteiger, habe mich wirklich durchgesetzt in der Stichwahl und wurde auf einen guten Listenplatz gewählt. In der Fraktion bist du zuallererst ein Neuling, ein Nullum. Also deine ganze Historie, die zählt nicht. In Parteien sind die Biografien aus den Parteien heraus interessant, was du dort gemacht hast, aber nicht, welche Kompetenzen du in anderen Sektoren erworben hast. Also das sind mal so ein paar Reflexionen, die ich Ihnen gerne mitteilen würde.
War es denn schwer eigentlich, ich überlege mir gerade, ich gehe jetzt hier morgen zur CDU hier in Berlin und sage, ich möchte gerne mitmachen. Dann stelle ich mir vor, ich kann vielleicht Mitglied bei Partei kann man werden, jetzt als Beispiel, aber danach wird es wahrscheinlich schon total schwer. Weil in der Tat haben Sie gerade gesagt, Sie treffen dann auf Leute, die seit Jahrzehnten nichts anderes machen als Politik. Und die darauf hoffen, auf ihre Chance, über diesen Weg irgendwann mal in ein verantwortliches Amt zu kommen, nehme ich jetzt mal an. Das ist doch die Konkurrenz, mit der sie zu tun haben.
Ja, das ist die Konkurrenz. Das kann man sich erwerben, entweder indem man ganz viel Plakate klebt und ganz viel Wahlkämpfe macht oder indem man im Büro eines Bundestags- oder Landtagsabgeordneten dient als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder indem man quotiert ist. Und zwar quotiert wie beispielsweise die Jugendorganisation, die in fast jeder Partei eigentlich einen gesicherten Platz weit vorne hat. Und dann natürlich der regionale Proporz, den ich, um überhaupt eine Chance zu haben, natürlich attackiert habe damals und war damit erfolgreich. Aber eigentlich sind es eher eine Gesetze, dass Oberbayern nur so und so viele Kandidaten hat, Niederbayern so und so viel, die Oberpfalz so und so viel und so weiter.
Und dann waren Sie im Bundestag angekommen. Jetzt waren Sie mal, wie war es? Also, okay, Sie haben festgestellt, Sie waren im Bundestag, immerhin waren Sie gewählt. Haben Sie, war schon mal eine gute Leistung. Und Sie waren dann, okay, der neue Ankömmling in der Partei, in der Fraktion. Aber wie war es dann so generell? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die Fraktion war ja sowieso gerade, alle waren ja wieder neu, weil die waren ja, glaube ich, davor nicht im Bundestag vertreten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Naja, das war nicht ganz so. Denn ganz viele aus der alten Bundestagsfraktion haben sich wieder aufstellen lassen.
Okay, die waren nach einer Pause wieder mit dabei.
Die waren nach einer Pause wieder dabei. Und das ist natürlich schon interessant, weil ich habe ja damals dem Christian Lindner gesagt, ich helfe Ihnen mit, die Partei zu sanieren. Und das habe ich ja in der Wirtschaft auch, glaube ich, ganz passabel hinbekommen. Sanieren im Sinne von reformieren und heilen. Aber da ist so viel eigentlich alte Welt wieder zusammengetroffen, dass eigentlich schon ein Erfolgsfaktor nicht gegeben war, nämlich frisches, das muss nicht heißen junges, aber frisches Blut.
Und wie haben Sie das dann gemacht? Ich meine, Sie wurden hinter Staatssekretär, wir reden gleich noch über Ihre Zeit als Staatssekretär, wir reden über ganz viele Themen noch, aber ich meine, wie haben Sie es dann eigentlich geschafft? Normalerweise würde ich mal tippen, die Neuankömmlinge sind gleichzusetzen mit Hinterbänklern, hätte ich mal erwartet.
Ja, das war ich am Anfang auch.
Genau, und dann haben Sie, was ist die Strategie gewesen, um vom Hinterbänkler weiter nach vorne zu rutschen?
Also erstens, ich war sicherlich im vorderen Drittel derer, die Anträge und Anfragen an die Bundesregierung gestellt hat.
Aber dann geht es dann doch um Arbeit. Dann war es dann doch, dass man über Arbeit...
Ganz harte Arbeit. Mhm. Und für mich ist Opposition immer Trainingsarbeit für die Exekutive gewesen. Für die Regierungsverantwortung. So habe ich das für mich eigentlich verstanden. Und ich bin eigentlich auch in die Politik gegangen mit dem klaren Wollen, dass wir mal Regierungspartei werden und ich dort eine verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehme. Marco Buschmann hat immer gesagt, lieber Herr Sattelberger, Ihre Anträge sind ja halbe Doktorarbeiten. Die waren immer sehr, sehr intensiv und sehr filigran und sehr substanziell. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, so ist es. Ich schreibe nicht gerade was hin, nur damit ich registriert werde als einer, der viele Anträge macht, sondern ich will ja tief in das Thema eintauchen. Das ist für mich ein Training für die Regierungsverantwortung. Also er hat mich da so halb belächelt, aber halb auch respektiert. Und ich habe mir ja dann in der Oppositionszeit als Forschungs- und Innovationspolitiker, glaube ich, schon meine Sporen verdient. Ich war tief in den Themen drin. Ich bin eigentlich der Experte der FDP geworden, der nicht nur Forschung verstand, sondern auch Wirtschaft und das Bindeglied zwischen Forschung und Wirtschaft, nämlich das, was man Transfer nennt. aus der Wissenschaft, wenn das Unternehmen nicht selber Grundlagenforschung macht oder angewandte Forschung. Das hat sich schon dann herausgeschält. Und als mich dann die Ministerin kurz nach Bekanntgabe, dass sie, die Frau Stark-Watzinger, dass sie Forschungs- und Bildungsministerin wird, als die mich gefragt hat, ob ich ihr Staatssekretär werden wolle, habe ich das eigentlich erwartet. Ich habe dann eigentlich nur gesagt, liebe Bettina, ja, wenn ich der Letztunterzeichner bei Vorlagen bin. Das heißt, wenn ich alles sehe, was die Organisation zu einem Entscheidungssachverhalt geschrieben hat und meinen Schlusskommentar dazu geben kann.
Da hat sie offensichtlich ja gesagt, weil sie haben es ja dann gemacht. Sie war Staatssekretär.
Ja, und ich war tatsächlich, ich habe nachts um drei, habe ich unter die 20 Entschlussvorlagen, die da jeden Tag auf uns reinprasselten, manche waren kurz, manche waren 40 Seiten lang mit Anlagen, habe ich meine Kommentare gesetzt, um die Ministerin wissen zu lassen, wie ich das beurteile.
Das ist aber so, das klingt ja erst einmal aus Sicht der Ministerin eigentlich oder für die Qualität der Regierungsarbeit gar nicht schlecht, was sie da vom Prozess her, wenn jemand mit Erfahrung das so macht. Wir kommen auch gleich noch auf Ihre inhaltliche Arbeit. Ich habe so ein bisschen jetzt reflektiert. Also wir haben jetzt mit Ihnen jemanden, der bei führenden Unternehmen wie der Lufthansa und Telekom Karriere gemacht hat, in führenden Positionen gewesen ist, über Jahre hinweg in führenden Positionen gewesen ist, der dann den Track Change macht in die Politik, der sich da durchbeißt in der Partei, aufgestellt wird, gewählt wird und der Staatssekretär wird. Da würde ich sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Das war aber in der FDP. Ich meine, ist das eigentlich in einer normalen größeren Partei, meine ich jetzt, ist das eigentlich mit der CDU und der SPD überhaupt theoretisch denkbar, dass man als diesen Weg geht? Oder ist es wirklich nur möglich gewesen, weil sie hatten quasi die Unterstützung von Herrn Lindner und Herr Lindner hat natürlich in so einer kleineren Partei wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten, was zu beeinflussen.
Es ist extrem rar. Wenn ich drüber nachdenke, wie sich das Parteiensystem, wie zerbrechlich das wird und wie es an den Rändern richtig zerfressen wird und wahrscheinlich auch irgendwann in der Mitte attackiert wird, dann ist für mich eigentlich eines klar, Parteien müssen sehr viel offenere Systeme werden. Sie müssen Quereinsteiger mit Kusshand begrüßen. Sie müssen auch Nicht-Parteimitglieder auf ihre Liste setzen, gerade wenn sie eine kleine Partei sind oder als Direktkandidat bei einer größeren Partei. Weil natürlich die Bürger wollen ja nicht, dass man das Körnchen in der Suppe des anderen findet, sondern die Bürger wollen Problemlösung. Und da braucht man richtige Fachkompetenz, sonst ist man der Exekutive, der Verwaltung, der Ministerialbürokratie hoffnungslos unterlegen. Denn ich habe natürlich auch dieses Wechselspiel erlebt zwischen Fraktion und Ministerium. Und wie eigentlich der ministerielle Apparat, fast unabhängig davon, welches Couleur an der Spitze sitzt, sich wie ein Koloss weiterbewegt. In alten Strukturen, aber auch zum Teil in alten Inhalten, die schon eine Frau Schawan und eine Frau Karliczek im Grunde reingegossen haben. Denn solche Projekte haben ja in der Ministerialbürokratie führen dazu, dass irgendwo einer die Macht zuständig ist und dann schafft er sich seine kleine Grafschaft oder sein kleines Königreich um dieses Projekt herum. Im Grunde ein Farbenwechsel in der Führung heißt, wenn du nicht den Apparat reitest, mal gar nichts.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Ja, die Parteien sollen offener werden, haben Sie gerade gesagt. Ich frage mich nur, woher soll der Impuls kommen? Ich meine, es gibt den schönen Spruch nicht, nach dem Motto, man kann die Frösche nicht fragen, den Sumpf trocken zu legen, weil die Parteien haben gar kein Interesse daran. Die Parteien bieten doch gerade Menschen Karrieremöglichkeiten, die sie diese Möglichkeit außerhalb der Partei wahrscheinlich gar nicht hätten.
Also es gibt ja eigentlich nur drei Veränderungshebel. Die elendige Not, der Gegner vor den Toren oder eine Vision. Bei Parteien kann man, zumindest bei den etablierten Parteien, kann man von Vision nicht sprechen. Man kann im Grunde von Gegner sprechen. Ich persönlich glaube, die politischen Ubers, die stehen schon mitten im Brandenburger Tor. Und es werden immer mehr, die das klassische Politiksystem attackieren. Und dann wird es im Grunde die zentrale Frage sein, geht's wie in Schweden, wo im Grunde Rechtspopulisten das Zünglein an der Waage sind, oder wie Italien oder wie in Frankreich, wo traditionelle Parteien im Grunde zertrümmert sind. Übrigens ähnlich wie in der Wirtschaft, wo im Grunde alte Dinosaurier von neuen disruptiven Tigern quasi gecrasht werden. Eigentlich ist die interessante Frage, gibt es eine Chance der Reformierung, zumindest der einen oder anderen politischen Partei, die im Etablissement sitzt? Wie entwickeln sich die politischen Ubers?
Also Neugründungen meinen Sie damit?
Neugründungen, die im Grunde kann da auch mal, inzwischen ist sie an den extremen Rändern mit AfD und Maaßen und irgendwo auch am extremen Rand mit Sarah Wagenknecht. Die interessante Frage heißt, Macron hat das ja mal anders geschafft. Der hat im Grunde auch seine Bewegung gegründet, neu, aber sie kam aus der Mitte raus. Heute würde man wahrscheinlich sagen, aus der demokratischen Mitte. Also das sind im Grunde die zwei Wege, entweder die Reformation der Etablierten und oder eine gute Kraft aus der Mitte und nicht aus den Extremen raus.
Würden Sie denn, es gibt also verschiedene Ideen, ich nehme jetzt mal eine Idee, es gibt ja die Überlegung zu sagen, es gibt ein Term Limit, also im Prinzip eine maximale Dauer, die man im Parlament sitzen darf oder Minister sein darf, ein Staatssekretär. Nehmen wir mal an, es wäre so, wir hätten nur zwei Legislaturperioden oder drei, die man im Bundestag sitzen darf, dann hätte man noch automatisch viel mehr Druck auf die Abgeordneten, die Politiker, sich auch alternative Karrierewege zu überlegen, weil sie nicht davon ausgehen können, bis zum Lebensende Politiker zu sein. Ich meine, halten Sie was von solchen Ideen oder nicht?
Ja, also ich habe das aktiv propagiert, dass auch Abgeordnete zwei Legislaturperioden drin sein können. Das heißt, man beschäftigt sich eigentlich ab der zweiten Periode, wenn man in der ersten erfolgreich war und wiedergewählt wird, dann beschäftigt man sich mit seiner Beruflichkeit. Ich habe auch darüber nachgedacht und mit Parteifreunden diskutiert, ob wir so etwas einführen können, zumindest im Landesverband Bayern, dass junge Menschen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung nachweisen müssen. Weil sie natürlich, sie haben inzwischen, und davon ist die FDP nicht ganz unberührt, aber vor allem die Grünen und die Sozialdemokraten, sie haben im Grunde heute jede Menge von Youngsters, die ohne jede Erfahrung in einer Beruflichkeit, sondern nur durch Hochdienen in der Partei quasi ins Parlament gekommen sind. Selbst wenn da Gute dabei sind, in der Wahrnehmung der Wählerschaft, in der Wahrnehmung des Bürgertums, ist das ein ganz schlimmes Thema. Inzwischen sind ja die politischen Parteien quasi im Schlusslicht beim Vertrauen. Übrigens ähnlich wie die Regierung selber und wie das Parlament und wie die öffentliche Verwaltung. Eigentlich ist nur unsere Gerichtsbarkeit noch passabel oben angesiedelt. So, und das hat zutiefst mit der Frage zu tun. Und ich erlebe das ja fast jeden Tag. Und wenn ich komme gerade auch viel in mittelständischen Unternehmen rum und die sind alle neugierig und alle kommen eigentlich an den Punkt, wo sie sagen, muss man nicht neben dem politischen Bein ein berufliches Bein haben. Jetzt kann man natürlich noch einen anderen Weg gehen. Die Schweizer haben ja quasi so ein Stück Teilzeitparlament. Mhm. Ich halte übrigens in Zeiten des Internets und der Online-Themen relativ viel davon, die ganzen Routinen, die eigentlich online abzufackeln und eigentlich nur die Plenardebatten, die richtige Bundestagsarbeit, wo du mit Experten und Lobbyisten und sonst was zu tun hast, dort quasi vor Ort zu sein. Aber die Schweizer, da kriegen die Abgeordneten gerade mal so viel, dass es fürs Leben reicht. Also ich würde mal sagen, ein Bürgergeld. Vielleicht nicht mal so viel wie ein Bürgergeld. Ne? Und müssen eigentlich sich noch in einem zweiten Bein was hinzuverdienen. Ich kann mir schon vorstellen, nach 5 Jahren Abgeordneter, dass die Frage effizienter parlamentarischer Strukturen auch ganz anders gestaltet werden könnte. Und damit im Grunde auch von daher ein Druck reinkommt, stärker in die Beruflichkeit zu investieren. Abgesehen davon, ich halte es immer wieder, ich meine, vielleicht bin ich da altmodisch, aber ich halte es für pervertiert, dass ein junger Mensch, der sich nur in der Partei hochgedient hat, vielleicht nicht mal sein Studium oder seine Ausbildung abgeschlossen hat, dass der 140.000 Euro auf die Hand bekommt. Das geht nicht. Das machst du eigentlich auch keinem normalen Bürger, einer normalen Bürgerin klar, dass das seine Richtigkeit hat.
Jetzt haben Sie ja auch angesprochen, wenn man dann in dem Ministerium sitzt, stellt man fest, die Ministerialbürokratie, das ist wie ein großer Tanker, die fährt weiter auf dem alten Kurs. Da habe ich mir gedacht, naja, wir haben jetzt also offensichtlich zu tun mit einem Parlament, wo eher eben die Parteikarriere entscheidend ist, um da hinzukommen. Und eine Bürokratie, die sehr viel Eigenleben hat. Wie ist das eigentlich? Ich meine, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, die Parlamentarier spielen keine Rolle, aber die Frage ist schon, wie stark ist eigentlich die Möglichkeit der Politik, was zu ändern? Weil ich gehöre zu den Kritikern der Politik, aber vielleicht ist es ja ungerecht, die zu kritisieren, vielleicht können die Politiker gar nichts ändern, weil die Bürokratie so schwerfällig ist und gar keine Änderung zulässt.
Naja, am Schluss, ein Haushaltsausschuss hat sehr viel Macht und er kann kompetent ändern oder nicht kompetent ändern oder nicht ändern. Aber jetzt kommt natürlich diese Frage des Gehorsams. Du hast plötzlich Ministerpositionen. Und selbst wenn du sachlich anderer Meinung bist, tust du alles, um deine Ministerin und deinen Minister zu schützen. Das heißt, diese zum Teil bedingungslose Loyalität ist eine ganz schwierige Kiste. Deswegen bin ich ein großer Befürworter und habe das übrigens praktiziert im Parlament, dass man mit anderen stimmen kann, obwohl die Fraktionsführung Fraktionszwang für ein anderes Urteil abgibt.
Ja gut, aber das ist ja eigentlich in der Verfassung sogar festgehalten, die Gewissensfreiheit.
Ja, aber nicht gelebte Realität. Im Grunde, die Gewissensfreiheit des Abgeordneten ist bei hochmoralischen Fragen wie Ehe für alle, Abtreibung, Sterbehilfe, da ist das noch erlaubt, dass man sozusagen quer über das Parlament Stimmen sammelt für eine Position. Aber das sind ganz rare Ausnahmen. Im Kern stürzt eine Partei lieber ihren Kanzler, als dass sie einen anderen Weg geht. Ich meine, ich bin ja auch ein Freund, wie in Irland, die Bürgerversammlungen. Wobei unsere Bürgerräte sind ja ein Abklatsch, ein billiger Abklatsch, der noch dazu politisch instrumentalisiert ist. Aber sagen wir mal, solche transparenten Bürgerversammlungen, wo das Parlament das offiziell Gewählte begründen muss, warum es sich mit einem Thema, das von dort kommt, beschäftigt oder nicht beschäftigt. Oder wo beispielsweise auch Verfassungsreferenden dann stattfinden. Das halte ich für kluge Weiterentwicklungen des Politiksystems. Wenn ich eine neue Partei gründen würde, ich würde folgende Maxime zur Diskussion stellen. Die Fraktion muss jedes Mal diskutieren, ob man überhaupt Fraktionszwang macht. Und sie muss sich daran messen lassen, dass eine Mehrzahl der Debatten und Positionierungen ohne Fraktionszwang sind. Denn damit schafft man es auch, in einer ganz anderen Art und Weise den Blick über das eigene Silo zu gewinnen, zum einen, und man lernt, Mini-Koalitionen einzugehen. Also die Zwangsverheiratung, wie in einer spätislamistischen Ehe der Ampel, da gibt es keinen Lernspielraum in irgendeiner Form, sondern da ist im Grunde die Kollision von Beginn an programmiert. Auch in milderer Fraktionszwang würde einen ganz anderen Lernprozess des Koalierens ermöglichen.
Weil man einfach sich inhaltlich mehr mit Position beschäftigen muss, als man das so tut.
Ja, und weil man mit dem vermeintlichen Gegner, und das sage ich jetzt wirklich offen, ich habe manchen Antrag der AfD für gut gehalten. Und Kollegen von mir haben auch gesagt, der ist gut. Vor allem dann, wenn er nicht in die übliche Schleife des Themas Einwanderung geriet, wo die meisten AfD-Anträge reingeraten, sondern wirklich ein nüchterner, sachlicher Antrag war. Ich habe auch den einen oder anderen Antrag der Sozialdemokraten für gut und richtig gehalten. Aber du konntest ja als Opposition FDP, häufig konntest du solchen Anträgen gar nicht zustimmen. Weil die einen waren in der Regierungsverantwortung in der Großen Koalition damals und die anderen sind geächtet. Diese Flexibilisierung, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Würde natürlich dann aber auch die Macht der Parteifunktionäre reduzieren, nicht? Weil dann hätten natürlich die Parteifunktionäre weniger zu sagen. Also das, ich biete euch jetzt ein, ich würde mir sowieso wünschen, dass mehr qualitative Diskussion stattfindet, aber es widerspricht natürlich der bisherigen Logik von Parteikarrieren und wie Parteien funktionieren.
Ja, aber das erlebt man ja fast überall in der Gesellschaft. Zumindest in vielen Gesellschaften dieser Welt, dass diese klassische Senioritätskarriere, die oft in Parteien da ist und Proporz, der damit verbunden ist, dass es sowas nicht gibt. Und natürlich, ich habe dem Christian Lindner und dem Marco Buschmann öffentlich vorgeschlagen in der Fraktionssitzung, weil Sie müssen sich vorstellen, da sitzen 60, 70 Indianer aufgestuhlt wie im Klassenzimmer und vorne sitzen 10 Häuptlinge und das ist immer mehr gewachsen. Ich glaube, jetzt sind 16 Häuptlinge. Das ist ein abstruses Bild. Und dann hatte ich vorgeschlagen, habe gesagt, warum nehmen wir nicht diese vordere Reihe raus. Und es gibt im Grunde 2 Stühle vorne. Das eine ist für den Fraktionsvorsitzenden und das zweite ist für den Moderator. Und wenn ein Mitglied der Fraktionsführung was sagen will, dann kann es aufstehen. Also es ist ja viel Symbolik in diesen Themen drin und ich habe das in einer Telekom eigentlich immer so erlebt. Wenn solche quasi Führungskräftekonferenzen waren, dass die Vorstände in der sogenannten Zuhörerschaft saßen. Das geht übrigens weiter in das Thema New Work und agile Arbeitsprozesse. Abgesehen davon, dass die Arbeitsprozesse in einer Fraktion einen nicht berufsfähig machen in der freien Wirtschaft, das musste ja der Koch, der frühere hessische Ministerpräsident, bitter erleben, dass man mit ministerialem Führungsstil scheitert in der privaten Wirtschaft. Aber auch die ganzen agilen Prozesse werden nicht geübt. Das heißt, du hast im Grunde extreme Bürokratie. Selbst in einer FDP, die sich das Thema Digitalisierung auf die Fahne geschrieben hat.
Das heißt aber auch generell, ich meine, wenn die Politiker vom Bürokratieabbau reden, dann reden sie über etwas, was sie erstmal gar nicht wissen, was es überhaupt ist. Und sie können es wahrscheinlich gar nicht. Weder haben sie die Fähigkeit, das zu machen, noch können sie eigentlich mit dem Beamtenapparat, den sie haben, es umsetzen, weil das ja gegen die Interessen des Beamtenapparats läuft.
Ja, deswegen habe ich jetzt als Staatssekretär, aber ich hätte das genauso im Innenministerium machen können oder im Verteidigungsministerium. Ich habe mal wirklich angedacht, ob es für kritische, neuralgische Stellen, nehmen wir mal in dem Fall bei mir die Forschungsförderung. Aber man könnte auch das Beschaffungsamt der Bundeswehr mal als solches definieren, ob man das nicht aus der Fachaufsicht des Ministeriums rauslöst und nur noch die Rechtsaufsicht hat. Und ein kompetent besetzter Aufsichtsgremium, da können gerne Abgeordnete und Staatssekretäre auch mit drin sitzen, aber auch andere Fachleute, sozusagen die Kontrollfunktion hat. Und wenn man jetzt...
Also Sie wollen sozusagen so die Qualitätsdefizite des Parlaments beheben, indem Sie da auf der Ebene die reinholen, die es durch die Parteikarriere nicht schaffen können oder gar nicht schaffen wollen.
Ja, eigentlich in der Exekutive dann. Mhm. Also dass man im Grunde, nehmen wir mal die Agentur für Sprunginnovation, die ist ja nach wie vor halb kastriert, weil alles, was im Aufsichtsrat beschlossen wird, vorher geprüft wird vom Ministerium und an ein Ergebnis abgestimmt wird. Ja, also enorme zeitaufwendige Prozesse, aber eigentlich auch entmachtete Kompetenz. So eine Agentur tatsächlich in die Freiheit zu entlassen, damit sie Start-up-mäßig agile Prozesse aufsetzen kann und nicht im Apparat drin verankert ist. Da habe ich mir viel Gedanken gemacht, wie man das auch arbeitsrechtlich für Beamte lösen kann. Da habe ich ja entsprechende Erfahrungen mit 40.000 Beamtinnen und Beamten bei der Telekom, die wir ja mit zivilen Verträgen ausgestattet haben, obwohl sie den Beamtenstatus nicht verlieren durften. Aber damit waren sie im Performance-Management-System, in der Karrierelogik, in der Incentivierungslogik der privaten Wirtschaft. Und wenn man dieses beide koppelt, also Strukturen zu Schnellbooten macht, indem man sie rauslöst aus dem Apparat und gleichzeitig keine Überkapazitäten schafft an Beamten, indem man diese neuen Strukturen nur mit Menschen aus der freien Wirtschaft stafft, dann geht die Rechnung auf. Ist das ein Modell für die gesamte öffentliche Verwaltung? Nein. Aber für kritische Bereiche, systemkritische Bereiche, die im Augenblick versagen.
Ja gut, aber jetzt nehmen wir mal an, Herr Habeck hört unseren Podcast zu. Ich meine, Sie kennen ihn garantiert auch, wenn Sie haben ja mit ihm im Bundestag gesessen. Da tue ich mich jetzt schwer, immer vorzustellen, dass er das macht, weil er ist am ganz anderen Weg unterwegs. Ich meine, er ist ja eigentlich noch besser. Er sagt ja im Prinzip, ich habe als Politiker, wir als Politiker, meine anderen Staatssekretäre und wir sind den Knochenweg gegangen durch die Partei. Daraus leiten wir ab, wir wissen alles besser als der Markt. Im Beamtentum hat er noch ein paar Widerstände wahrscheinlich von Ex-Mitarbeitern des Wirtschaftsministeriums. Was die doch zu sagen haben, wenn das Klimaministerium dominiert, weiß ich nicht. Und dann ist es das doch. Oder sagen Sie, nein, auch im Wirtschafts- und Klimaministerium wäre so eine Reform und so ein Ansatz möglich?
Also erstens braucht man einen Bulldozer, der so ein Thema treibt. Zweitens brauchst du einen Minister, Ministerin, die verstanden hat, warum es strategisch geht. Es ist ja keine parteipolitische Logik, sowas zu machen, sondern das ist ja im Grunde eine Innovationslogik. Und wir waren, ich würde mal sagen, der erste Referentenentwurf, der aus dem Apparat der Ministerin kam, den ich noch verantwortet habe, der war so offen formuliert. Ich habe übrigens die Arbeit im Ministerium richtig gemocht. Apparate zu reiten, Elefanten zum Tanzen zu bringen da habe ich fast eine erotische Beziehung dazu.
Das hört sich ja sehr gut an. Aber wenn es so erotisch war, warum haben Sie dann aufgehört?
Wegen einer politischen Schmutzelei. Weil mich meine eigenen Haushälter reingelegt haben. Und ich meine, jetzt muss man auch verstehen, dass ein Quereinsteiger, um an den Beginn unserer Diskussion zu kommen, der im Alter von 67 in die Politik geht, der hat ja eine andere Logik, weil der denkt ja in anderen Zeitspannen als ein Berufspolitiker, der 40 ist. Ich war mir relativ klar, dass ich 4 Jahre habe und im Glücksfall ein bisschen länger, um 2, vielleicht 3 große Projekte durchzusetzen. Und wenn dir da sozusagen die Beine weggezogen werden für diese Projekte, dann ist eigentlich die Motivation, den Rest abzuarbeiten, ist im Grunde relativ gering.
Verstehe ich. Jetzt sind Sie ja Insider und wir wollen ja auf Deutschland auch ein bisschen blicken. Ist überhaupt es möglich, Deutschland zu sanieren, zu modernisieren in der gegebenen Konstellation?
Nein, ich erlebe Deutschland, ich habe ja noch die Regierung Thatcher erlebt. Ich erlebe eigentlich Deutschland so, wie es im ersten Regierungsjahr von Margaret Thatcher und in 2, 3 Jahren vorher gewesen ist. Es streiken zwar nicht die Bergarbeiter, aber die öffentlichen Bediensteten rauf und runter. Das Streikrecht wird maßlos ausgenutzt zu Lasten der Gesellschaft. Die Problemlösungskraft der Regierung ist gegen null. Im Grunde hat jetzt schon der Wahlkampf begonnen. Also wer glaubt, dass diese Ampel in den verbleibenden 2 Jahren noch was hinkriegt, sind ja nicht mehr. Es ist gerade mal 1,5 Jahre noch. Im Oktober beginnt der Wahlkampf, auch der öffentliche. Da passiert nichts mehr. Also deswegen, ich sage mal relativ simpel, Deutschland ist in freiem Fall. Ist das schlimm? Nein, Krise ist nicht schlimm. Krise ist die Chance, am Tipping Point gegenzusteuern. Das Einzige, was mir Sorge macht, ist die politische Zerbrechlichkeit, tatsächlich des Parteiensystems. Das macht mir Sorge, weil natürlich, egal wie jetzt dieses Potsdamer Treffen zustande kam, natürlich die Botschaft unübersehbar ist, dass man mit Migration nicht umgeht. Jetzt bin ich auch gegen ungezügelte Migration. Aber da waren ja noch ganz andere Botschaften drin. Und das ist für den Investitionsstandort Deutschland massivst gefährlich, für den Fachkräftestandort Deutschland massivst gefährlich. Das macht mir wirklich Sorge. Aber ansonsten, ich glaube, wenn der Schmerz groß genug ist, können wir uns erneuern.
Jetzt haben Sie ja Ideen gehabt zur Erneuerung in Ihrem Bereich, also im Bildungswesen, in der Innovationsfähigkeit. Ich meine, vielleicht können wir da noch drauf eingehen, wo Sie sagen würden, jetzt, da haben Sie lange dran gearbeitet, das sind eigentlich die Hebel, die wir haben, um auf diesem Gebiet Deutschland voranzubringen.
Im Kern müsste man eine Strukturanalyse der Fraunhofer, Max Plancks und Leibniz und Helmholtzens machen, wo jährlich ein guter Teil des Forschungsbudgets reinfließt. Ich meine, ich persönlich, ich habe ja mal vorgeschlagen, ein Forschungszentrum Jülich zu filetieren. Ich habe vorgeschlagen, Fraunhofer wieder in die Hochschulen zu integrieren. Und Max Planck ist eigentlich passabel und Leibniz aufzulösen. Da muss man richtig strukturpolitisch, reformerisch, muss man Hand anlegen, damit verstanden wird, dass Forschung mehr ist als steuerzahlerfinanzierte Forschung. Wenn wir uns Dänemark angucken, wenn wir uns Schweden angucken, wenn wir uns Österreich angucken, natürlich gibt es da steuerfinanzierte Forschung. Aber ein signifikanter Teil auch der Grundlagenforschung wird von der Wirtschaft gemacht. Großbritannien erst recht und USA. So, und das geht massiv an die Strukturen und an die Effizienzen der Dinosaurier. Ich nenne sie ja die fetten Katzen. Das Zweite ist natürlich die ganze Frage des Transfers. Und für mich ist der Königsweg des Transfers die Ausgründung. Und zwar die forschungsbasierte Ausgründung. Wir brauchen nicht das 17.000. E-Commerce-Unternehmen in diesem Lande, sondern wir brauchen auf dem Gebiet Biotechnologie, dem Gebiet Raumfahrt, auf New Space, Thema KI und Climate Tech, dort brauchen wir forschungsbasierte Ausgründungen, die dann sozusagen auch entsprechend mit Zukunftsfonds im Tal des Todes sozusagen überleben können. Das ist für mich ein Schlüsselthema dieses Ministeriums für Bildung und Forschung. Natürlich, nehmen wir mal so ein Beispiel, der Teilchenbeschleuniger in Darmstadt, der ist ein Multimilliardenprojekt, das ich schon längst eingestellt hätte. Das sind Forschungsruinen. Übrigens gibt es da nicht nur die, da gibt es viele andere solche. Also der schnelle Brüter von Kalkar sollte ein Beispiel sein, dass man Forschungsprojekte stoppen kann. Die Teilchenbeschleunigeranlage, die kostet im Augenblick das Siebenfache der Planung. Und selbst die Betriebskosten sind im Budget nicht finanzierbar. Das weiß jeder. Und man ist nicht bereit, ein Thema zu killen. Also das Sterben lassen von Projekten ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade im Forschungs- und Innovationsbereich.
Aber da muss ich mal ganz so nachhaken, weil ich habe mal gelesen, ich weiß nicht wo und ich weiß nicht, ob es stimmt, dass teilweise aber auch die Politik durch ihre Mittelallokation quasi die Themenfreiheit einschränkt. Also wir reden immer von Technologieoffenheit, ja gerade auch Ihre Partei. Und dass man dann eigentlich teilweise jetzt Forschungsgelder gibt und die Wissenschaftler wissen schon, also wenn ich jetzt hingehen würde, ich würde jetzt, keine Ahnung, an Atomkraft forschen wollen in Deutschland und würde einen Antrag stellen, gehe ich mal davon aus, wird kein Geld bekommen. Ist das so, dass das nicht auch ein Problem ist, dass der Staat teilweise schon vorgibt zu wissen, was rauskommt und deshalb bestimmte Forschungen gar nicht mehr stattfinden?
Naja, es gibt die Grundlagenforschung. Da würde ich die Technologieoffenheit vollkommen akzeptieren.
Dann gibt's ja, aber die Frage Mission. Ist, dass Sie die akzeptieren, glaube ich schon, aber wird es sonst auch akzeptiert? Wird es ja, auch von Grünministern akzeptiert? Ja, die wird eine
Monstranz vor sich hergetragen. Okay. Also Max Planck lässt sich nichts sagen. Dann gibt es den zweiten Teil der Forschung, das ist die missionsbasierte Forschung. Da geht es dann beispielsweise diese Frage, die Energiewende tatsächlich hinzukriegen. So, aber jetzt muss natürlich eine solche missionsbasierte Forschung, eigentlich ähnlich wie der erste bemannte Mondflug der USA, muss projektmäßig geplant werden. Dazu ist die öffentliche Verwaltung, die Projektträger nicht imstande. Dazu ist auch in den USA eine NASA kaum noch imstande. Deswegen lässt sie das SpaceX von Elon Musk in diese Arbeit reingehen. Und die lassen ja kaum Meilensteine reißen. Da mag mal eine Rakete explodieren, aber dass sie startet, ist fest geplant. Also gerade dieser missionsbasierte Teil der Forschungspolitik, der braucht eine ganz andere Art der Projektorganisation und des Einbezugs von privaten Investoren und Mitmachern. Die anwendungsorientierte Forschung, die ist per se eigentlich nicht mehr technologieoffen. Da sagt der Kunde VW zum Fraunhofer Institut, ich möchte da das und das möchte ich optimieren.
Also gerade bei der missionsbasierten, wollte ich noch ergänzen, ich meine, es gibt einen schönen Spruch, John F. Kennedy hat gesagt, ich will auf den Mond, aber er hat nicht gesagt, wie die Mondfähre gebaut werden soll. Und ich habe immer den Eindruck, dass in Deutschland doch zu viele Politiker eigentlich auch das Design der Mondfähre definieren wollen.
Ich sag mal so, das ist eigentlich erst mit den Grünen in der Regierungsverantwortung wuchtig geworden. Weil dort gegen besseres Wissen die Heilslehre im Vordergrund steht und an der Heilslehre gemessen wird. Ich erinnere mich noch in der Legislaturperiode meiner ersten, da hat man die Forschungskranken fast ehrfürchtig behandelt. Das fand ich fast zu viel Respekt vor der Forschung, denn wir sind ja eigentlich, als Parlament sind wir ja die Kontrolleure. dass die Mittel ordentlich eingesetzt werden. Und nicht nur der Bundesrechnungshof. Aber das ist im Grunde anders geworden 2021 mit der Ampel. Da ist für mich eine richtige Bruchstelle zur früheren Politik. Also ist, nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, es gab dann solche Fälle, dass sich die frühere CDU-Forschungsministerin Karliczek bei der Forschungsfabrik Batterie eine Produktionsstätte in ihren Wahlkreis hat bauen lassen. Ja, das kann man jetzt compliance-widrig oder korrupt nennen oder wie auch immer. Das ist Sünde. Aber das, was die Grünen machen, ist beyond sin.
Das ist ein schöner Spruch. Wie ist es denn eigentlich, weil Sie vorhin angesprochen haben, andere Länder? Gibt es eigentlich so einen Ansatz, dass man mal über die Ländergrenzen hinausschaut und zu sagen, welches Land macht denn irgendwas gut? Wer lernt von dem? Also gibt es so ein Benchmarking?
Ja, das macht man intensiver. Gerade diese Agenturdebatte, die ich damals aufgemacht habe mit der Deutschen Transfergemeinschaft, das war in der Oppositionszeit in 2018 ein großes Konzept. Da haben wir uns die Vinnova in Schweden angeguckt, da haben wir uns die InnoSwiss in Deutschland angeguckt und ich habe mit dem Vizechef der DARPA habe ich eine Veranstaltung gemacht in Berlin. Dieses Hingucken, ein Stück Benchmarken, aber auch Transfer von Best Practice in all seinen Grenzen, denn am Schluss kann man so ein Produkt nicht einfach rausnehmen und in ein anderes System reinpflanzen. Man muss da schon Adaptionsleistung erbringen. Das wird gemacht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt schlägt Christian Lindner vor, dass man für internationale Experten Steuererleichterungen macht. Hintergrund ist, ich habe mal im Jahr 2019 einen Antrag gemacht, in Dänemark erhalten ausgewiesene Experten, die vom Ausland kommen, 50% steuerfreies Einkommen. Und nur der Rest wird versteuert. Da geht es jetzt nicht sozusagen um die Senkung der Steuerlast der Bürgerinnen und Bürger, sondern da geht es um wuchtige Anreize. Und das hat natürlich in Dänemark signifikant geholfen, diese Spitzenrolle bei der Biotechnologie einzunehmen. Forscher, die in Asien oder in den USA die Gehälter von Fußballstars bekommen, die kannst nicht noch erstens weniger zahlen und dann noch 60% besteuern. Das geht nicht.
Also es geht schon, aber dann gehen die woanders hin.
Ja, natürlich gehen sie woanders hin. Also damals haben die Finanzer in meiner eigenen Fraktion gesagt, also das müssen wir rausstreichen. Und da habe ich gekämpft und habe mich am Schluss durchgesetzt. Denn das tut unsere Steuerlogik unterminieren. Natürlich tut's das. Aber wenn wir nicht beginnen, radikal neue Ansätze anzudenken und in das bestehende System auch reinzufräsen, dann wird uns auch die große Transformation nicht gelingen.
Da bin ich bei Ihnen. Jetzt machen wir mal einen Ausblick. Sie haben gesagt, ab nächsten Oktober haben wir Bundestagswahlkampf spätestens. Wahrscheinlich sind wir schon teilweise drin. Nächstes Jahr mal Bundestagswahl. Wir haben die Fragmentierung der Parteienlandschaft. Was ist denn Ihre Erwartung, wie es weitergeht nächstes Jahr?
Ich habe große Sorge, dass die FDP zermalmt wird oder irgendwo an 5,004 endet wie die bayerische Landtagswahl. Also das ist jetzt mehr bildhaft ausgesprochen. Da waren es ja wenige Stimmen. Meine Hoffnung wäre, dass die Union zusammen mit einer FDP und Freien Wählern tatsächlich stark genug ist, eine Regierung zu bilden. Ist das wahrscheinlich? Von heute aus betrachtet sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es wird im Grunde dann, ob es bei einer SPD überhaupt noch mal für eine große Koalition reichen würde, das wäre dann ja keine große Koalition, sondern das wäre vergleichbar, wie wenn die Union mit den Grünen in Dreierbündnis. Ja, also ich, gefühlsmäßig sage ich, ein Linnemann aus Ostwestfalen-Lippe, den ich kenne und weiß, wie der Mittelstand zu ihm kommt, der weiß, dass Wirtschaft nicht alles ist, aber ohne Wirtschaft alles nichts. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Friedrich Merz, den ich ja auch gut kenne, den habe ich übrigens 2004, als er als stellvertretender Fraktionschef zurückgetreten ist und ich Conti-Vorstand war, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, lieber Herr Merz, wenn Sie eine neue Partei gründen, dann bin ich dabei.
Ah, ich wollte schon früh in die Politik gehen, okay?
Ja, in der Erinnerung merke ich, dass ich immer schon ein politisches Tier war. Auch der Merz hat das Potenzial zu sehen, ähnlich wie Schröder bei den Harz-Reformen, zu sehen, wo man das Ruder rumreißen muss. Sehr ins Unreine gesprochen.
Ja, ist auch richtig so. Und ich glaube, es waren auch Sie haben auch bewiesen, dass Sie doch Politiker sind, was man auch durchaus auch Politikerantworten nicht auch ein bisschen erwartet hat, in gewisser Hinsicht. Herr Sattelberger, ich bedanke mich mal an dieser Stelle. Wir bleiben ja im Kontakt. Wir haben sicherlich Gelegenheit, das Gespräch nochmal fortzusetzen in den nächsten Monaten und Jahren. Für heute würde ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und ich habe es nochmal mitgenommen, dass meine eigene Einschätzung, dass das für mich nichts ist in der Politik, dass die gar nicht so falsch ist, muss ich leider sagen. Wir brauchen Reformen im Parteienwesen, wir brauchen mehr Durchlässigkeit. Und ich glaube, es ist sehr klar geworden heute, weil nur mit einer entsprechend, wie soll ich das formulieren, mit entsprechender Expertise und Qualifikation im Parlament kann man hinterher auch die Bürokratie entsprechend steuern und eben das machen, was gemacht werden muss. Das wäre mein Takeaway ein bisschen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Dankeschön, lieber Herr Stelter.
Soweit mein Gespräch mit Thomas Sattelberger. Ich bewundere ihn für seinen Mut, für seine Bereitschaft, diesen Weg zu gehen. Ich finde, er hat bewiesen, sowohl in der Privatwirtschaft wie in der Politik etwas bewirken zu können. Aber er ist eben die Ausnahme. Er ist die Ausnahme im Sinne der Bereitschaft einer Partei, Quereinsteiger zuzulassen. Und er ist die Ausnahme, dass jemand überhaupt gesagt hat, ich versuch's, ich möchte einen Beitrag leisten. Wir brauchen mehr Thomas Sattelberger in der deutschen Politik. Wir brauchen weniger Politikprofis. Ich habe immer schon gesagt, wir brauchen eine Begrenzung der Verweildauer in der Politik. Maximal 3 Legislaturperioden in Land und Bundestag zusammen, nicht mehr, oder auch maximal 2 Legislaturperioden als Minister. Damit wäre den Politikern klar, dass es eine Rolle auf Zeit ist und eben kein Beruf. Und sie würden eben entsprechend schauen, dass sie etwas anderes können und gelernt haben. Ich würde sogar weitergehen und würde sagen, wer in den Bundestag gewählt werden möchte, der muss mindestens 5 Jahre außerhalb des politischen Betriebes gearbeitet haben. Nicht bei einer NGO, nicht bei einer Partei, nicht beim Staat idealerweise, sicherlich nicht bei den Gewerkschaften, sondern sozialversicherungspflichtig oder selbstständig in der Privatwirtschaft. Das würde der Qualität politischer Entscheidungen unstrittig guttun. Soweit der heutige Refresh. Ich hoffe, Sie fanden es interessant. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wenn es wieder heißt, eine neue Ausgabe von BTO ist online. Bis dann, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.